Die in der Stadt sind oft komisch.
Das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir es rauskriegen.
Stadtfilter!
Unsere nächste Romanze haben wir mit einer Frau aus Silizium. Wir vom Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Ihr hört die Sendung von der Woche 22 im Jahr 2016. Mein Name ist Matthias Schüssler. Und was die Behauptung in der A-Moderation angeht, so richtig beziehungsfähig sind die Computersysteme noch nicht. Aber abgesehen von dem gebärdet sich immer häufiger so Maschinen als Menschen. Systeme wie Siri nehmen am Smartphone unsere Befehle entgegen. So Systeme kommunizieren auf sozialen Netzen. Und sie telefonieren in der Weltgeschichte um. Man redet da dann auch von Bots. Und die sind schwer im Trend. Nicht nur beim iPhone und bei Google, auch Amazon, Microsoft und Facebook beschäftigen sich mit diesen Bots. Und um die geht es heute in dieser Sendung. Ich rede mit dem Simon Hegelich. Er ist Professor für Political Data Sciences an der Technischen Universität München. Und er versucht, Bots, die inkognito unterwegs sind, zu enttarnen. Ich habe das Gespräch beim Tagi im Newsroom aufgenommen, wo es recht lärmig war. Und darum habe ich meine Fragen nachsynchronisiert. Und die erste Frage an Simon Hegelich ist eine ganz profane. Was ist denn eigentlich so ein Bot?
Ja, was ist ein Bot? So profan ist die Frage schon gar nicht. Also der Begriff Bot kommt von Roboter, Robot. Und eigentlich sind damit schon zwei unterschiedliche Sachen gemeint. Nämlich der klassische Begriff eines Bots, es gab auch früher schon sowas wie Botnetze. Damit war eigentlich gemeint, dass Computer durch Schadsoftware selbstständig agieren. Also das heißt, wir hatten Viren, die sich verbreitet haben und dann auf ihrem Rechner und meinem Rechner und sonst wo plötzlich die Rechner autonom angefangen haben zu agieren und vielleicht Spam versandt haben, ohne dass wir das überhaupt mitgekriegt haben.
Genau.
Ja. Das waren eigentlich diese, daher kommt eigentlich der Begriff dieser Botnetze. Jetzt gibt es dann aber eben durch Social Media einen Bezug dazu, wo eben auf der einen Seite die sogenannten Social Bots oder vielleicht erstmal so insgesamt alle Programme auf Social Media, die irgendwie autonom agieren, werden als Bots bezeichnet. Mhm. Und da gibt es dann nochmal die Unterscheidung zwischen Bots, die sich auch als Bots zu erkennen geben. Das ist das, worüber Facebook jetzt zum Beispiel redet, wenn die das Zeitalter der Bots ausrufen. Und solche, die so tun, als wären sie echte Menschen. Mhm. Und das wären dann Social Bots.
Begegnen wir heute diesen Bots denn schon?
Ja, und zwar zum Beispiel Siri ist ein Bot. Oder auch, wenn ich an meinem Android-Phone okay Google sage, dann ist ja dahinter ein Bot. In dem Sinne, dass ich halt autonom agierende Software habe, mit der ich dann kommunizieren kann. Auch auf ganz vielen Internetseiten, immer wenn es um Support geht, kommuniziere ich häufig schon mit Bots und gar nicht mit echten Menschen.
In den USA gibt es angeblich Telefonsysteme, bei denen gesagt wird, dass ein Bot, also ein Dialogsystem, dahinter steckt. Auch solche Systeme, die autonom Leute anrufen, um sie dazu zu bringen, zum Beispiel ihre Autoversicherung aufzustocken. Bei denen wird darüber gestritten, ob noch Menschen dahinter stecken oder eben doch nur Computer, reine Computersysteme. Ist es denn denkbar, dass wir heute mit Bots reden, ohne das überhaupt zu merken?
Das ist definitiv so. Mhm. Das ist nicht nur denkbar. Also das sind dann eben in diesem Bereich Social Bots. Da habe ich zum Beispiel Daten, die belegen, dass in der im Ukraine-Konflikt auf Twitter irgendwie 15.000 oder mehr Social Bots unterwegs sind, die vorgeben, sie wären normale Nutzer. Mhm. Und garantiert nicht alle Nutzer, die mit denen interagieren, merken, dass das gar keine echten Nutzer sind, sondern Bots.
Wenn man den Turing-Test als Entscheidung zugrunde legt, ob man es mit einer künstlichen Intelligenz zu tun hat, eben merkt man es nicht, wenn man mit ihr kommuniziert, dann wären das künstliche Intelligenzen im Turingschen Sinn.
Ja, das ist so ein bisschen heikel, weil der Turing-Test unterstellt halt eigentlich auch, dass sich der Tester sich des Problems bewusst ist und versucht rauszufinden, ist der Computer ein Bot oder nicht. So, und da, wenn das gegeben ist, da muss man schon sagen, dass die Bots, die es gibt, dann relativ schnell enttarnt werden auch. Also halt, zum Beispiel, wenn man einem guten Chatbot, wenn man dem zum Beispiel die Frage stellt, was ist eigentlich gerade links von dir oder so, irgendwelche ganz ungewöhnlichen Fragen, dann kann er da normalerweise nicht drauf antworten. Das kann man an Siri immer schön ausprobieren. Dann kommt immer, ich verstehe nicht, was du meinst mit was ist links von dir oder so.
Was können solche Bots besonders gut? Wozu kann man sie sinnvoll einsetzen?
Was Bots vor allem besonders gut können, ist, sie sind skalierbar. Das kann manchmal ziemlich gefährlich sein, kann aber halt auch ziemlich nützlich sein. Das heißt also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Service-Hotline, wo jemand anrufen kann und es kommen ja eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit die gleichen Fragen. Da kann ich also mit einem Bot mehrere hundert oder tausend Anrufe gleichzeitig damit bearbeiten, solange immer die gleichen Fragen kommen. Was die Bots nicht gut können, ist das, was in den Bereich der Strong AI, also der echten künstlichen Intelligenz reingeht, nämlich halt irgendwelche auf neue Sachen reagieren, kreativ werden oder sowas. Das können die so gut wie gar nicht.
Da kennen wir die Einsatzbereiche, das sind Telefonsysteme, Beratung, Kundendienst. Auch Amazon Echo ist ein fancy Bestellinstrument, wenn man so will. Mit dem kann man ordern. Wenn einem One-Click zu viel Arbeit macht, dann bestellt man mit dem auf Zuruf.
Genau, an sowas denkt ja Facebook auch da gerade mit dem M-Assistant oder wie das dann heißen soll. Was man aber nicht vergessen darf, ist halt, je weiter sich diese Datenbasis aufbaut, umso komplexer können dann auch die Szenarien werden, in denen diese Bots eingesetzt werden. Also deshalb macht das Facebook jetzt halt auch so, dass die gar nicht nur einen Bot haben in diesem M-Service, sondern da sitzen auch echte Menschen dahinter, die dann halt auf die Fragen reagieren können, wenn die für den Bot zu kompliziert sind. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass echte Menschen das 20.000 Mal machen und dann doch wieder ähnliche Fragen kommen, dann kann der Computer das übernehmen, erkennt ein Muster drin und so werden die Bots dann halt auch immer besser.
Man stellt sich das also so vor, dass ein Bot eine Entlastung für einen Hotline-Mitarbeiter ist, aber wenn es knifflig wird, dann leitet er an den menschlichen Sachbearbeiter weiter.
Genau, und dann wird aus der Entlastung natürlich dann auch schnell die Entlassung.
Je cleverer der Bot wird, ja. Woher bezieht denn der Bot sein Wissen? Muss das in einer bestimmten Form vorliegen? Muss man jede Antwort einprogrammieren oder kann man dieses Wissen auch in diffuser Form hinterlegen?
Ja, das liegt schon in ziemlich diffuser Form vor. Das Einfachste ist natürlich, wenn jetzt wirklich der Bot wird eine Frage gestellt und die Frage hat der Bot, der Bot kennt die richtige Antwort, dann kann er die halt einfach sagen. So. Häufig ist es aber so, das ist ja die Schwierigkeit dabei, dass die Frage, obwohl das Gleiche gemeint ist, häufig dann anders formuliert wird. Und das Diffuse daran besteht dann darin, dass eben über statistische Modelle versucht wird, eine Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, was denn damit eigentlich gemeint sein könnte. Das kann zum Beispiel darüber funktionieren, dass man sich einfach anschaut, welche Worte kommen in der Frage vor und was ist dann die passende Antwort dazu. Das wäre eine gangbare Sache. Aber da gibt es auch wesentlich komplexere Verfahren, wo dann halt nicht nur einzelne Worte, sondern auch die Reihenfolge der Worte beachtet wird. Das ist das eine. Das zweite ist, deshalb fällt es in den Bereich Machine Learning. Diese Anwendungen, die werden alle tatsächlich dann auch besser dadurch, dass sie benutzt werden. Und dann kommen zusätzliche Daten rein. Zum Beispiel kann ich ja irgendwie die Reaktion des Menschen, der mit dem Bot kommuniziert, erfassen. Zum Beispiel kann ich halt gucken, legt er einfach auf oder bricht er das Gespräch ab oder stellt er eine neue Frage oder ist er zufrieden mit der Antwort. Also solche Sachen kann ich erfassen und dann wieder in dieses Datenmodell einspeisen, dass die Antworten, die der Bot gibt, immer darauf optimiert werden, dass die Leute auch möglichst zufrieden sind mit den Antworten.
Das ist entsprechend auch ein sehr effizientes System, in dem sich nicht Programmierer hinsetzen müssen, sondern sich das System selbst verbessert.
Genau, genau. Das heißt also, ich habe natürlich schon Programmierer, die das aufsetzen und dann auch warten, aber generell ist es schon so, dass einfach rein durch die pure Benutzung des Systems immer irgendwelche Feedback-Loops schon einprogrammiert sind. Das ist einfach, je mehr Leute es benutzen, besser wird.
Kann das auch aus dem Ruder laufen, indem die Benutzer wissen, wie die Bots funktionieren und dann mit Absicht versuchen, das System hinters Licht zu führen?
Das kann passieren und das ist ja gerade bei Tai, diesem Chatbot von Microsoft auf Twitter, genauso passiert. Da war halt eben der Punkt, dadurch, dass die anderen Nutzer wussten, dass es sich um einen Bot handelt, haben die halt angefangen, bösen Schabernack mit dem Bot zu treiben. Mhm. Was dann halt dazu geführt hat, dass dieser eigentlich sehr gut programmierte Bot von Microsoft plötzlich Holocaust geleugnet hat und ausländerfeindlich war und keine Ahnung was. Man muss sich umgekehrt aber fragen, was ich gehe nicht davon aus, dass dieser Bot Tai die einzige Instanz von diesem Programm ist, was Microsoft ins Netz gestellt hat. Ich gehe eher davon aus, dass es diverse andere identische Bots gibt, von denen einfach niemand weiß, dass es Bots sind und mit denen deshalb auch anders kommuniziert wird.
Microsoft hat Tay dann vom Netz genommen. Ist das die einzige Möglichkeit oder könnte man versuchen, diesen Bot wieder auf den richtigen Weg zurückzuführen?
Das kommt darauf an, wie die Programmierung von Anfang an aussieht. Also es ist durchaus denkbar, dass man ethische Maßstäbe in die Programmierung gleich schon mit einfließen lässt. Also dass man halt sagt, aber das wird natürlich kompliziert, weil dann muss das Programm ja irgendwie in der Lage sein, überhaupt erstmal zu unterscheiden zwischen, was ist eine Hassbotschaft und was ist keine. Das ist nicht ganz banal, aber theoretisch ist das auch mit dem gleichen Verfahren möglich, mit denen man versucht zu entscheiden, was ist eine gute Antwort und was ist eine schlechte Antwort auf eine Frage.
Man liest auch, dass Bots in den US-Wahlen eingesetzt werden. Wie muss man sich das vorstellen? Was tun die da?
Also das ganze Thema Wahlkampf und Social Media und was kann man da mit den Daten machen, das ist ziemlich komplex. Mhm. Was wir jetzt in den USA gesehen haben, ist, dass Bots aufgetaucht sind, die sich pro Trump geäußert haben. Und zwar waren das Bots, die so aussahen, als hätten sie einen mexikanischen Hintergrund und dann auch auf Spanisch, meine ich, Nachrichten geschrieben hatten. Und zwar war die Nachricht vom Wortlaut identisch immer, daran sind sie aufgefallen. Und sie haben halt eben gesagt, dass Trump ja für die Mexikaner gut wäre. Was wir nicht wissen, ist, wer da eigentlich hintersteckt, weil das natürlich auch ein sehr primitives System ist. Das könnte irgendjemand gemacht haben, der damit Trump unterstützen wollte. Es könnte natürlich auch offiziell aus der Wahlkampfmaschinerie von Trump gekommen sein. Das ist aber eher unwahrscheinlich, weil natürlich das Risiko ziemlich hoch ist, wenn sowas erkannt wird, dass das dann eher negativ wirkt. Es wäre aber auch denkbar, dass das sogar von einem Konkurrenten gemacht worden ist, um Trump dann zu diskreditieren. Aber das ist eine Möglichkeit der Nutzung, dass wir also, wir haben Bots in den sozialen Medien, die vorgeben, sie wären normale User, die versuchen, möglichst viele Follower zu kriegen, möglichst große Reichweite zu kriegen, häufig auch darüber, dass sie gar nicht zu dem eigentlich interessanten Thema etwas posten, sondern halt vielleicht Witze erzählen, zum Wetter Stellung nehmen oder was andere normale User so machen. Und dann plötzlich aber sozusagen auf Knopfdruck massenhaft irgendeine bestimmte politische Nachricht verbreiten können. Das passiert schon. Wunderbar. Welchen Effekt das hat, ist übrigens dann wieder auch eine ganz andere Frage. Also das ist ganz, ganz schwierig zu messen, ob diese Bots, jetzt komme ich wieder zum Ukraine-Beispiel, weil ich da einfach die besten Daten habe, da passiert halt genau das. Also da werden halt politische Botschaften von den ukrainischen Ultranationalisten massenhaft verbreitet, aber sehr versteckt in einem dichten Botnetz, was eigentlich die ganze Zeit ganz andere Sachen macht. Links auf illegale Downloadseiten postet und so.
Ist das effektiv, diese Form, den öffentlichen Dialog zu unterwandern? Fallen die Leute da drauf herein oder achten sie dann nur umso mehr darauf, dass sie halt ihr Beziehungsnetz umso sorgfältiger pflegen?
Also das ist eben gerade die schwierige Frage der Wirkung. Ich glaube, was wir ausschließen können, ist, dass jemand eine Nachricht in den sozialen Netzen liest und dann seine Meinung aufgrund dieser Nachricht total ändert. Mhm. Also halt so eine Manipulation auf Zuruf, die findet nicht statt. Da sprechen alle Studien dagegen. Es ist nicht so, dass irgendjemand einen rassistischen Kommentar liest und plötzlich Rassist wird deswegen. Das schon mal nicht. Das heißt aber nicht, dass es keinen Effekt hat. Folgende Sachen passieren offenbar, aber es ist sehr schwierig, das tatsächlich auch zu messen. Das eine ist, wenn ich in einer Diskussion, meinetwegen, ich habe einen Hashtag, wie in Deutschland den Hashtag Pegida oder Hashtag Refugee, und zu diesem Hashtag kommen dann sehr aggressive Posts, die zum Beispiel dann von Bots gepostet werden. Dann führt das dazu, dass insgesamt der Ton in der Diskussion aggressiver wird, und es führt auch dazu, dass Leute, die sich dann diesem aggressiven Ton davon abgestoßen fühlen, der Diskussion fernbleiben. Mhm. Das heißt also, im Prinzip habe ich einerseits eine stärkere Homogenisierung, weil bestimmte Meinungen sich dann einfach nicht mehr äußern. Gleichzeitig habe ich aber auch ein stärkeres Konfliktpotenzial, auch eine Heterogenisierung, weil jetzt dann halt die Leute, die sagen, nein, so darf man das aber nicht sagen, anfangen, die Bots anzuschreien und von den Bots zurückgeschrien werden.
So bringt man eine Diskussion zum Entgleisen.
Definitiv.
Ansonsten erinnert mich das sehr an das, was Spin Doctors im Wahlkampf ja schon lange machen. Die wollen die Meinung nicht unbedingt kippen, aber ihr einen gewissen Dreh, einen gewissen Drall geben. Da kann ein cleverer Bot wahrscheinlich schon etwas ausrichten.
Auf jeden Fall. Das wird ja häufig unter diesem Begriff des Nudging genommen, also so dieses Anschubsen. Und da ist es gibt zum Beispiel Studien, dass Leute, wenn sie am Wahltag daran erinnert werden, dass sie zur Wahl gehen sollen, eher zur Wahl gehen. Natürlich jetzt nicht jeder, aber das hat einen positiven Effekt auf die Wahlbeteiligung. Wenn ich mir jetzt also vorstelle, dass ich über Datenanalyse erfassen kann, wer denn tendenziell eher bereit ist, mich als Kandidaten zu wählen, und genau die Leute benachrichtige ich dann, dann habe ich eventuell nachher sogar das Wahlergebnis beeinflusst. Mhm. Und aber noch auf eine Art und Weise, wo man sagen würde, das ist ethisch eigentlich relativ harmlos. Mhm. Also ich meine, es ist ja nichts passiert, als dass halt bestimmte Leute daran erinnert worden sind, dass sie zur Wahl gehen sollen.
Sie haben die Ethik angesprochen. Viele Leute finden, dass man mit den Bots leben muss, weil sie halt zur technologisierten Welt dazugehört. Gibt es aber auch Leute, die Bots rundweg ablehnen und finde, man müsse sie verbieten?
Was es auf jeden Fall gibt, ist unter den Wissenschaftlern und den Programmierern eine ziemlich umfangreiche Debatte über solche ethischen Fragen, und unter anderem halt dann auch die Forderung, dass die Programmierer von solchen Bots auch die Verantwortung für das Tun dieser Bots übernehmen. Und dazu gehört zum Beispiel dann, dass das offengelegt wird, wer was programmiert hat. Aber das sind natürlich Forderungen, die häufig dann auch wirtschaftlichen oder politischen Interessen entgegenlaufen. Mhm. Aber es ist schon so, dass es eine Frage einer ethischen Debatte gibt, was darf denn eigentlich mit diesen Bots passieren und welche Verantwortung haben die Leute, die sowas bereitstellen. Das gleiche gilt übrigens auch für die Bot-Erkennung. Also auch da, wir machen ja, also ich hier in München jetzt mache relativ viel zu der Frage, wie erkennt man eigentlich diese Bots? Und auch da muss man sich ethische Fragen stellen, weil diese Verfahren sind dann ja auch immer statistisch bedingt, das heißt, die haben gewisse Fehler. Kann also sein, dass ich Leute fälschlicherweise als Bot beschimpfe, die das gar nicht sind. Kann Konsequenzen haben, die können dann vielleicht aus den sozialen Netzwerken ausgeschlossen werden. Und wenn ich aber offenlege, wie ich die Bots eigentlich finde, werden die Bots immer besser und können sich daran anpassen.
Müsste man eine Deklarationspflicht anstreben, vielleicht so, wie man beim Essen die kritischen Inhaltsstoffe deklariert?
Das finde ich ist genau der richtige Weg eigentlich. Und es gibt auch zwei Netzwerke, wo das schon passiert. Das eine ist Slack, dieses Netzwerk, was eigentlich mehr so auf Unternehmensebene benutzt wird. Da können Bots eingerichtet werden, ziemlich einfach, aber die sind dann alle als Bot gekennzeichnet. Mhm. Und genauso läuft es auch bei Telegram, dem WhatsApp-Klon, Konkurrenten, wie auch immer. Und das finde ich ist, dann kann jeder entscheiden, möchte ich mir das anhören, was mein Bot sagt oder nicht. Aber ich habe kaum Möglichkeiten, das zu umgehen, dass ich einen Bot benutze, der aber gar nicht als Bot gekennzeichnet ist. Mhm. Geht natürlich immer alles, also Missbrauch ist ja immer möglich, aber es wird zumindest sehr, sehr schwer gemacht.
Wieso sprechen wir genau jetzt über die Bots? Liegt das an der Ankündigung von Mark Zuckerberg? Ist das der technische Fortschritt, der es möglich gemacht hat, dass die Leute, die Bots programmieren, jetzt halt eine Schwelle überschreiten, dass ernsthafte Anwendungen möglich werden?
Zunächst ist es wirklich ein technischer Fortschritt. Wir haben im Bereich Machine Learning einfach dadurch, dass wir ganz andere Daten haben, nämlich ich glaube, der Hauptgrund sind die Mobiltelefone. Mhm. Wir kommunizieren viel, viel mehr über diese Geräte. Diese Daten werden erfasst. Und deshalb wird es immer besser möglich, auch ziemlich komplexe Aufgaben auf Basis dieser Daten durch ein Computersystem entscheiden zu lassen. Die Algorithmen, die da angewandt werden, die sind eigentlich gar nicht besonders neu. Die meisten davon sind sogar schon irgendwie in den 70er Jahren entwickelt worden oder teilweise neuronale Netze, was jetzt ein ganz großer Hype ist. Das ist ein Algorithmus, der in den 90er Jahren schon völlig fertig entwickelt war. Mhm. Also das, da ist die technische Entwicklung liegt eigentlich gar nicht darin, dass wir neue Verfahren haben, die wir vorher nicht gekannt haben, sondern dass wir diese Verfahren im riesig großen Stil auf immer größere Datenmengen anwenden können. Das ist das eine, und das andere ist halt, dass da natürlich auch eine gewisse Marketingstrategie dahinter steckt. Und generell geht eigentlich der Trend gerade dahin, dass man die User-Interfaces völlig auflösen will. Das ist sowohl bei Virtual Reality, wenn das mal wirklich irgendwann funktioniert, dann habe ich keinen Bildschirm mehr oder dergleichen. Dann brauche ich mir auch um Bildschirmgrößen und sowas keine Gedanken mehr machen, weil dann halt die ganze Welt im Idealfall der Bildschirm ist. Und ähnlich ist es halt, was das Eingabeinterface anbelangt, wenn ich mir das vorstelle, dass ich nachher, wie man das aus Star Trek kennt, mit dem Computer wirklich kommunizieren kann, ja, dann brauche ich halt auch keine Tastatur mehr und nichts. Und das ist eine sehr attraktive Vorstellung für viele Unternehmen. Ich würde sagen, allerdings auch von der technischen Nützlichkeit durchaus ziemlich praktisch.
Wo sehen Sie die Grenzen? Wo werden die Bots scheitern? Sie haben ja gesagt, dass Sie versuchen, Bots zu erkennen. Werden da die Trickfragen, mit denen Sie einen Bot quasi in Verlegenheit bringen, halt immer schwieriger werden? Werden die jetzt in 5 Jahren noch funktionieren? Oder werden die Bots in 5 Jahren auf die heutigen Trickfragen eine Antwort wissen?
Ja, werden sie, weil halt einfach auch da die Datenbasis ja größer wird. Also was es immer geben wird, ist jetzt von der Frage Bot-Erkennung, das wird immer so ein Hase-und-Igel-Spiel sein, dass halt in dem Moment, wo halt neue Techniken entwickelt werden, wie man die Bots erkennt, passen sich die Bots auch daran an. Was aber vom Stand der Technik, was heute im Moment gemacht wird, eben in diesem Bereich Machine Learning, was damit nicht erreicht werden kann, ist das, was wir eigentlich klassisch unter echter künstlicher Intelligenz verstehen. Nämlich halt, dass ein Computer wirklich neue Sachen entwickelt, autonome Entscheidungen trifft, die nicht auf bisherige Daten basieren. Das wird mit diesem Weg nicht kommen. Deshalb vermute ich auch, dass dieser ganze Hype um die künstliche Intelligenz in ein paar Jahren auch nochmal wieder einen Rückfall erleben wird, weil halt dieses Versprechen wieder mal nicht eingelöst werden wird. Gleichzeitig, das geht dann aber darüber hinaus, halte ich echte künstliche Intelligenz für absolut denkbar, und ich gehe auch davon aus, dass wir das alle noch erleben werden, dass wir echte künstliche Intelligenz der begegnen. Aber dafür ist mehr notwendig als das Machine Learning, was wir jetzt haben. Weil das, was das Machine Learning macht, ist eigentlich erstmal nur eine sehr clevere Art der Sortierung von Daten. Mhm. Das heißt aber, ich kann immer nur Sachen ableiten, die irgendwo auch schon in den Daten vorkommen.
Aus Sicht der Leute, die dieser Entwicklung eher skeptisch gegenüberstehen, die diesem System nicht trauen, wäre es zu vereinfacht gesagt, dass man von diesen Bots, von diesen maschinenlernenden Entitäten keine Angst haben muss, weil die ja nur auf vorhandene Daten zurückgreifen, aber dass es dann, wenn eine Maschine wirklich intelligent ist und dann auch selbst Entscheidungen treffen kann, dass es dann wirklich gefährlich wird?
Das ist eine Debatte, die im Moment ja viel geführt wird, eben unter diesem Stichwort Ethik und künstliche Intelligenz. Ja. Da gab es ja auch diesen Aufruf unter anderem von Stephen Hawking, dass das ganz gefährlich ist.
Genau.
Ein sehr gutes Buch dazu von Nick Bostrom, Superintelligence, ist wirklich sehr empfehlenswert. Meine Meinung ist allerdings genau umgekehrt. Also ich glaube, dass diese mustersortierenden Algorithmen gefährlicher sind, als wenn man wirklich echte künstliche Intelligenz hätte. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man Intelligenz tatsächlich künstlich hinbekommt, ohne dass man eben auch Fragen wie Ethik, Selbstbewusstsein und dergleichen vernünftig implementiert. Also da wäre ich eher auf der Position von Steve Wozniak, der sagt, wenn man es hinkriegt, dass eine Intelligenz der menschlichen Intelligenz überlegen ist, warum sollte die denn dann eigentlich brutal und unethisch sein? Müssen wir nicht eigentlich eher davon ausgehen, dass die dann auch in diesen Fragen unserer doch immer sehr beschränkten Ethik überlegen sein wird. Und das halte ich für realistischer.
Und das ist es gsi. Jetzt haben Ciri und ihre Freundinnen Feierabend. Reaktion auf die Sendung, Lob, Tadel, Themenwünsche und Fragen für Kummerbox Live schickt ihr wie immer auf digital@stadtfilter.ch. In einer Woche geht es um Werbung im Internet. Wir reden mit der Laura Dornheim von Adblock Plus, einem populären Werbeblocker, wo allerdings alles andere als unumstritten ist. Jetzt sage ich Ciao miteinander. Mein Name ist Matthias Schüssler. Habt's gut.